Bundesrasenschau. Servus, moin moin, Gude. Herzlich willkommen bei der Bundesrasenschau. Und ich sag dir ehrlich, es ist immer noch nicht ganz flüssig drin. Ich hätte fast den falschen Namen gesagt. Bei mir digital zugeschaltet von der Algarve. Wir sind wieder digital, die zweite Woche in Folge. Der Mann, der Sporting nicht hat siegen sehen, LS, herzlich willkommen auf meinem iPad.
Ja, moin moin. Ich muss dich aber korrigieren. Algarve ist es nicht, es ist Lissabon, Portugal.
Ah, stimmt, du bist ja schon umgezogen. Du bist in Portugal innerhalb ja schon umgezogen.
Ja, genau.
Siehst du. Ja, wir machen ja heute Doppelfolge. Aufgrund von Urlaub und Terminen, ich war auch unterwegs. Deswegen machen wir heute Champions League, Bundesliga, Aktuelles, alles kompakt. Vielleicht wird's heute die Stunde. Ich kann für nichts garantieren.
Ja, ich auch nicht. Aber wir müssen uns beeilen, ich will am Strand.
Ich muss gleich nochmal ein bisschen weiterarbeiten. Also wir haben sehr, sehr viel vor. Deswegen lass uns direkt reingehen und die eigentliche Donnerstagsfolge ein bisschen abkürzen. Ich möchte aber trotzdem gerne über die Champions League sprechen. Und es ist ja so, die Bundesliga ist keine Farmers League.
Nee, Hummels gut gepostet hat, dass die Farmers gut gefarmt haben in dieser Woche.
Ja. Soll ich mal fragen, England, keiner mehr dabei. Fragt man sich, warum. Lass uns anfangen, aber mit dem BVB, mit einer Monster- und Energieleistung im heimischen Signal Iduna Park gegen Atletico Madrid. Hätte ich so ehrlich gesagt nicht erwartet, sage ich dir ganz ehrlich.
Ich so in dem Spielverlauf auch nicht. Ich hätte eigentlich noch gedacht, eher die machen das 3-0 und dann ist Ende aus. Und als sie das 1-2 gemacht haben, also das 2-2, ja, hat der Stift in der Hose gemalt.
Aber wirklich, wirklich, wirklich. Und da dachte ich auch, dass Atletico ehrlich gesagt cleverer ist. Einfach so, weil Atletico die Mannschaft ist, die sowas nach Hause bringt. Man muss aber sagen, das Stadion war da und die Stimmung war brutal. Also die war am Siedepunkt und ich sag dir ehrlich, das hat der 12. Mann gefühlt für den BVB mitgewonnen.
Das, was es im Hinspiel in Madrid gewesen ist, auch mit den Stadien, mit den Fans, war es auch jetzt im Rückspiel in Dortmund. Das muss man so sagen. Und was der gute Schlotti mal am Mikro gesagt hat, uns soll jemand mal zu Hause in der Champions League schlagen.
Ich bin nicht oft bei Nico Schlotterbeck, da hat er aber nicht ganz Unrecht. Dem BVB ist natürlich ein bisschen entgegengekommen, dass man schnell das 3-2 gemacht hat, aber Fülle da, Fülle kann auch Champions League und mein Mann der letzten Wochen beim BVB so ein bisschen, Marcel Sabitzer, sage ich dir ehrlich.
Ihr habt vorher auch in der Liga doppelt getroffen, jetzt auch gegen Leverkusen wieder ein gutes Spiel gemacht, das Tor von Fülle vorbereitet. Er ist langsam da, wo er sein soll.
Ist angekommen,
ja,
sagst
ja,
du.
Ja, also wirklich Anmerkung, wo er sein soll.
Oh. Ja, wahrscheinlich hast du recht.
Also ja. das, was er gerade spielt, das wurde halt eingekauft. Das wurde erhofft, dass er das auch auf den Rasen bringt. Ne? Also meines Erachtens.
Er ist gerade nicht weit weg von Leipzig Prime Sabitzer.
Genau.
Der Form und die Leistung, die ihn eigentlich mal für Bayern München interessant gemacht haben, bevor die gemerkt haben, oh, der passt ja gar nicht in unser System. Das ist ja doof.
Ja. Nee, aber naja. War gut. War ein geiles Spiel, schön zu gucken, natürlich mit einem positiven Ausgang. Und ja, ich freue mich aufs Halbfinale.
Wo du gerade Halbfinale sagst, jetzt gegen PSG, die in souveräner Manier, wie ich es nicht gedacht hätte, den FC Barcelona ausgeschaltet haben. Auswärts mit einem 4-1. Kylian Mbappé trifft doppelt. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe trotzdem keine Angst.
Nee, ich auch nicht. Ist bedingt auch dadurch durch die frühe rote Karte von Araujo. Was sagst du dazu?
Barca hat ja geführt. Ilkay Gündogan hat Araujo dafür ja öffentlich im Interview kritisiert und wurde dann dafür kritisiert. Also spanische Medien und Barcelona liegen, ja, wie sagt man das denn, im im Clinch und da sind ganz, ganz dünnes Eis, gerade beim FC Barcelona, da läuft es ja nicht so. Weiß ich nicht, tut mich schwer mit der roten Karte, sag ich dir ehrlich. Aber ich bin auch ehrlich, sie ist gegen Barcelona, ich bin da ein bisschen befangen. Deswegen ordne du gerne mal ein.
Ja, also für mich genauso schwierig, weil ja, man kann die schon geben. Also ist schon in Ordnung, weil der Spieler zieht von außen nach innen direkt straight aufs Tor zu und es ist eine Vereitelung einer klaren Torchance und dann ist es halt rot.
Wahrscheinlich ist es einfach so. Auch wenn es kein böses oder brutales Foul ist, es geht einfach um den Impact und das Entscheidende in der Szene.
Ja, genau. Also, dass der Arm da oben ist, ja, ist jetzt nicht die Schwere des Fouls. So, wäre das jetzt 2 Meter weiter vorne gewesen, im 16er, wäre es, glaube ich, besser für Barca gewesen.
Wahrscheinlich schon. Das hat Gündogan ja auch, das war ja genau das, was er im Interview gesagt hat, er hätte in der Situation lieber das Gegentor genommen oder es auf einen 1:1 gegen Ter Stegen ankommen lassen, als da die Notbremse zu ziehen. Und ich glaube, er hat recht.
Ja, hat er.
Ja, dafür ist er auch schon einfach zu lange dabei. Und ich sage das ja auch immer. Und gerade das war Barello, der mit den Rasterlocken, der ist ja jetzt nicht der profilierteste internationale Spieler. Und ich bin mir ganz sicher, wenn der alleine vor Ter Stegen steht, wird das Tor ganz, ganz klein. Ganz, ganz klein.
Ja, und wenn er denn trifft, ne? Du hast halt noch dann, du hast den Sieg aus dem Hinspiel. Nee, die haben gewonnen, ne? Barca?
3-2 gewonnen,
ja. Du hast das Sieg aus dem Hinspiel, du hast schon ein Tor geschossen zu dem Zeitpunkt. Pff, ey. Naja, der Araujo ist ja noch ein Junge und vielleicht macht er diese Fehler demnächst ja auch beim anderen Verein.
Schauen wir mal. Es bleibt spannend, aber jetzt gegen PSG für den BVB. Die kennen sich aus der Gruppenphase. 2-0 für PSG im Prinzenpark, 1-1 im Rückspiel. Ich glaube aber, die Vorzeichen haben sich ein bisschen gedreht und das ist wie immer, und es ist das Klischeewort der letzten Woche, ein 50-50-Spiel. Wobei ich Dortmund leicht vorne sehen würde sogar.
Ja, absolutes 50-50-Spiel. Du musst das Blöde ist, dass du erst zu Hause spielst und dann in Paris.
Korrekt, ja.
Ist ja auch für Bayern ein Nachteil.
Da kommen wir jetzt gleich zu, ja.
Schwierig. Ich würde da sogar Paris aufgrund der, also wann du wo spielst, eher Paris einen Ticken vorne sehen. Weil wenn du 1-0 gewinnst zu Hause, dann sind die Fans von Paris auch da im Rückspiel. Und das ist halt nicht echt nicht zu unterschätzen. Die werden dann angepeitscht ohne Ende und schwierig. Und du kannst ja nicht im ersten Spiel, kannst ja nicht auf alles auf eine Karte setzen, dass du 3-2 oder 3-0 gewinnen möchtest. Das geht ja nicht. Du möchtest ja möglichst die beste Ausgangslage haben oder eine solide Ausgangslage haben für das Rückspiel. So, deswegen.
Ideal wären 2-0.
Ja, wären 2-0.
Das musst du aber erstmal gegen PSG hinbekommen, die wahrscheinlich auch auswärts clever sein werden. Versuchen werden, wenig anbrennen zu lassen und dann über Dembele und Mbappé vielleicht mal umschalten wollen.
Das denke ich auch.
Viel mehr werden die nicht machen. Lass uns weitergehen. Lass uns zum Mittwoch kommen. Bayern München gegen Arsenal London und Bayern gewinnt das Heimspiel 1-0 und steht damit im Halbfinale. Und das war ein bisschen Champions League-Gesicht. Kann Thomas Tuchel nur große Spiele, ist so die Überschrift. Die ich mitnehme. Und Arsenal bottelt mal wieder in einer Woche eine ganze Saison. Typisch Arsenal.
Ja, ich weiß nicht, ob der Trainer das kann. Ob die Mannschaft das kann, ist ja die Frage. Ne? Ob die Mannschaft weiß, wann es in den wichtigen Momenten drauf ankommt. Weil Champions League ist ja nochmal was anderes, ne?
Ich glaube, einmal das, der Spannungsbogen ist viel, viel höher. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Thomas Tuchel an einem Punkt ist, wo der einfach so im Big-Game-Modus ist. Also Arsenal kriegt er hin. Das war ja auch taktisch eine sehr, sehr starke Leistung. Ich weiß aber nicht, ob der noch so Bock hat, sich auf Darmstadt, Augsburg und Köln vorzubereiten. Also ob der da so mit der gleichen Schärfe und Intensität rangeht, wie jetzt gegen Arsenal. Weil da war die Mannschaft heiß, da hat der Matchplan gestimmt. da hat die Körpersprache gestimmt, also da war alles das vorhanden, was man vielleicht gegen Bremen, als man diese Bundesliga-Saison hat liegen lassen, nicht gesehen hat, was man bei der Niederlage gegen Bochum nicht gesehen hat. Und deswegen Thomas Tuchel, Big Game Coach. Vielleicht sollte man den nur noch für Champions League K.O.-Spiele einkaufen.
Vielleicht ein bisschen teuer.
Wenn du damit die Champions League gewinnst, ist es, glaube ich, wert.
Ja, gut, das stimmt auch. Ja, weiß nicht. So. Absolut wild, absolut wild. Naja, also ich finde es ja schön, dass zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale sind.
Gut für den 5. Startplatz.
Ja, genau. Jetzt für, also gegen Real wird schwierig. Weil du auch erst zu Hause spielst und dann in Madrid.
Das ist wahrscheinlich das ganz große Problem. Das war die letzten Jahre oft nicht so. Weil Bayern gegen Real kennt man ja. Und da hatte Bayern oft den Vorteil, dass sie zuerst auswärts gespielt haben. Ja. Und diesmal ist es nicht so. Wird sehr, sehr spannend. Und Real Madrid musste nicht glänzen, um eine realistische Chance zu haben, gegen jeden zu gewinnen.
Ja, und aktuell glänzen sie auch eher wenig, sondern gewinnen einfach die Spiele.
Genau, die glänzen eher wenig bis gar nicht. Das muss man sagen. Das war jetzt gegen City auch so, wo Real gesagt hat, wir parken den königlichen Bus, wie es so schön genannt wurde in der Presse, nach dem 1:0 von Rodrigo. Und das hat man über 120 Minuten in eine Intensität und Brutalität gemacht, wie man es selten gesehen hat. Und ich glaube, Real Madrid ist einer der ganz wenigen, wenn nicht sogar der einzige Verein in Europa, der verstanden hat, dass wenn du am Ende den Henkelpott gewinnst, dich niemand fragt, wie du das gemacht hast. Und das ist, glaube ich, das Rezept, wie die drei der letzten 5 Henkelpokale gewonnen haben. Dass der Weg dahin egal ist, dass das Spiel egal ist. Wenn du gewonnen hast, hast du gewonnen. Und darum geht's am Ende nur. Und Real Madrid tut alles dafür, das zu erreichen und hat inzwischen ein Selbstverständnis entwickelt, auch als Verein. Ich glaube, Jude Bellingham hat das vorher auch in einem Interview gesagt, wir sind Real Madrid, wir haben immer eine Chance zu gewinnen. Und das macht, glaube ich, diese Energie des Vereins und dieses Selbstverständnis brutal gefährlich für jeden Gegner, weil es einfach egal ist, wie die spielen.
Ja, das hat Toni Kroos auch mal irgendwann schon, glaube ich, ein Jahr oder zwei her gesagt, wir haben auch mal kein Problem damit, wenn der Gegner 15 bis 20 Minuten den Ball hat. Dann rufen wir uns ein bisschen aus, holen wir uns den Ball wieder, machen wir, das hat er jetzt nicht gesagt, machen wir ein bisschen Jalla Jalla, dann läuft das schon. Und du hast halt die immense Qualität im Kader, dass du trotzdem das Spiel oder immer ein Tor schießen kannst und immer das Spiel gewinnen kannst.
Einmal das, und du hast natürlich Rodrigo, der ein absoluter Big-Game-Player ist, weil ich habe aus Gag neulich gesagt, der macht gefühlt 15 Tore pro Saison, davon macht er 8-mal das 1-0 in der Liga und 5 wichtige Tore in K.O.-Spielen. Deswegen ist der Typ unbezahlbar. Der braucht gar nicht 40 Tore pro Saison machen, weil er die richtigen Tore macht. Ja,
umso wichtiger.
Ja, so einen brauchst du eben auch. Und jetzt hast du Real gegen Bayern München im Halbfinale. Und wo du gerade sagst, das auf das von Toni Kroos angespielt, José Mourinho hat mal gesagt, Pep Guardiola kann 90% den Ball haben, er nimmt die 3 Punkte mit.
Ja, genau. Das beschreibt Real Madrid.
Ja, und in dem Fall sogar gegen Pep Guardiola sehr, sehr gut. Und jetzt bin ich gespannt, wobei ich Real leicht vorne sehe.
Ja, ich auch alleine, also allein von der Spielansetzung, dass du erst zu Hause und dann in Madrid spielst und aufgrund dessen, dass du einfach mehr Qualität im Kader hast.
Wahrscheinlich mehr Big-Game-Qualität und einfach mehr Selbstbewusstsein und Selbstverständnis. Ein abschließender Take noch dazu. Wenn Real Madrid die Champions League gewinnt und England nicht in der Gruppenphase rausfliegt bei der EM, kann der Ballon d'Or nur an Jude Bellingham gehen, oder? Siehst du realistisch noch irgendeinen anderen Spieler in der Verlosung?
Ja, kommt drauf an, wer Europameister wird.
Das Problem, also hypothetisch, selbst wenn sie es nicht schaffen und England Europa, also Real nicht die Champions League gewinnt und England Europameister wird, wird es ja trotzdem Jude Bellingham, weil ja niemand dann sagen würde, wir nehmen Harry Kane. Das einzige Szenario, wer noch von hinten sich wieder ranrobben könnte, wäre diesmal Mbappé, wenn PSG die Champions League gewinnt und Frankreich Europameister wird.
Ja.
Aber das ist ein Szenario, das will ja keiner.
Nee, das will absolut keiner.
Also, im Moment sehe ich da Jude Bellingham ganz klar vorne.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das in der ersten Saison bei Real, ich habe das gestern irgendwo gesehen, der hat, keine Ahnung, 15 Tore, 20 Vorlagen oder sowas oder andersrum. über alle Wettbewerbe in der ersten Saison. Das schon
Ich habe es
ganz viel
gestern
Kick.
witzigerweise nachgeguckt. Er hat 31 Scorer in 35 Spielen in allen Wettbewerben. Und er hat in 24 La Liga-Spielen 20 Scorer. 14 Tore, 6 Vorlagen.
Ja, irgendwie sowas, ja. Das ist ganz okay.
Es ist sehr, sehr stark. Dafür, dass er eigentlich zentraler Mittelfeldspieler ist, obwohl er jetzt bei Real eine etwas offensivere Rolle spielt, so im Halblinken oder mal im Zentrum. Das erinnert schon nicht nur wegen der Rückennummer und wegen seines Vorbildes sehr an Zinedine Zidane, muss ich sagen. Nur, dass er halt 20 ist und dicht an Prime Zidane spielt, auch wenn er technisch nicht die Brillanz hat und Zidane halt erst mit Ende 20 bei Real angekommen ist.
Ja, aber dann,
Wollen, ja.
also wenn Real gewinnt und England, auch wenn England nur weit kommt und Bellingham eine gute EM spielt, ist es sehr wahrscheinlich, dass Bellingham da den Ballon d'Or ganz weit vorne steht. Wenn Deutschland Europameister wird und Florian Wirtz einfach eine ja, geisteskranke EM spielt, dann sage ich mal so, ist der gute Florian auch ganz gut im Lostopf.
Ja, du hast recht. Ich habe da neulich, ich habe es eben nicht dran gedacht, aber ich habe da neulich schon mal drüber nachgedacht. Wenn Bayer wirklich das kleine Triple gewinnt, Deutschland eine gute Rolle spielt. Problem ist, also ich würde sagen, okay, dann hat Florian Wirtz wirklich einen realistischen und guten Case. Ihm fehlt aber, glaube ich, international noch ein bisschen das Standing, was ein Jude Bellingham, obwohl die gleich alt sind, schon hat. Also in einer Pattsituation wird, glaube ich, immer jemand eher in, weiß ich nicht, Costa Rica für Jude Bellingham voten, einfach weil er bei Real Madrid
Das
spielt.
stimmt.
Das ist ein bisschen unfair, aber so, es ist halt leider alles Politik. Und ich bin ja ganz froh, dass ihn wahrscheinlich dieses Jahr nicht Messi gewinnt. Wobei, das ist auch noch nicht ganz ausgeschlossen.
Ja, schauen wir mal. Lass uns weiter in den Newsroom.
Ja, genau, wir haben ja eben schon Bayern aufgegriffen. Das ist natürlich, das erste ist natürlich das auf der Straße liegende Kombi-Thema. Julian Nagelsmann bleibt Bundestrainer, wer wird Bayern-Trainer? Wollen wir mit Nagelsmann anfangen? Und
Können
dann
wir
einmal
gerne,
ganz
gerne,
kurz unsere
gerne, gerne,
Einschätzung dazu
gerne.
abgeben. Dann frage ich dich direkt, Julian Nagelsmann bleibt Bundestrainer. Shoot.
Ja, finde ich gut. Also habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das für sehr unwahrscheinlich halte, dass er zu Bayern München zurückkehrt. Und wie Ebel am Wochenende auch gesagt hat, dass der Stachel bei Jürgen Nagelsmann noch ein bisschen tief sitzt von der letzten Trennung. Und ja, Bayern hat, oder Max Ebel hat eine große Aufgabe vor sich vor, einen neuen Trainer zu finden.
Gegenfrage, sitzt vielleicht bei Max Eberl der Stachel tief, weil Julian abgesagt hat?
Nee, das glaube ich nicht.
Wirklich nicht?
Nein.
Ich glaube, der ist richtig beleidigt.
Ja, wieso soll der denn beleidigt sein?
Max Eberl, weil Max Eberl ist und der ist so ein kleines Grumpy Cat Kind manchmal. Und
Ja.
der stand da wirklich an der Altförsterei. Nee, der Stachel sitzt noch tief, Herr Hellmann. Und ich dachte mir so, okay, Max, deswegen mag dich keiner mehr. Du bist zwar fachkompetent und ich gebe dir als Bayern-Fan Vertrauensvorschuss, aber klang schon ein bisschen beleidigt, sage ich dir ehrlich. Bin ich auch persönlich befangen? Bin ich auch persönlich befangen?
Ja, ich hab das Interview nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie die Tonlage und die Emotionalität in dem Interview gewesen ist. Ich habe nur das gelesen. Aber
Also in der Kindergartengruppe der Zebrafohlen wäre die Tonalität bockig gewesen.
okay. Aber normalerweise dürfte er eigentlich nicht sauer sein. Also, da muss man ja auch mal sagen, lieber Max, das ist keine Entscheidung gegen dich. Das ist eine Entscheidung für mich und gegen den Verein FC Bayern München.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Es ist ja aber auch so, dass ich glaube, dass die da in ihrem Büro sitzen und sich so denken, so Xabi Alonso, der wird's. Der rasiert gerade die Bundesliga, der hat Bayern-Vergangenheit, Uli und Kalle lieben den, weil der einfach so ein geiler Typ ist. Der hat auch Standing als Spieler schon gehabt. Und wir sind Bayern München, wir bekommen immer alles, was wir wollen, gerade wenn uns jemand in der Bundesliga schlägt. Und dann sagt Xabi einfach so, nee, ich finde das Leverkusen-Projekt eigentlich ganz gut. Und dann so, ah, nee, dann fragen wir Julian, weil der ist ja noch jung, mit dem kann man ein Projekt starten, der ist gerade Nationaltrainer, der wollte eigentlich immer nur Bayern-Trainer sein. Und dann haben die ihn rausgeschmissen und dann sagt er auch einfach nein. Und ich könnte mir vorstellen, dass nach dieser Absage von Julian Nagelsmann Max Eberl in seinem Büro saß und kurz drüber nachgedacht hat, gehe ich eine Tür weiter, klopfe und frag mal Thomas, was er nächsten Sommer so macht. Dass er zumindest kurz drüber nachgedacht hat.
Achso, Thomas Tuchel.
Ja, natürlich.
Ey, das ist mir auch witzig, ich habe mit den Bayer-Dudes aus dem Beachvolleyball-Camp auch drüber gesprochen. Ja, was ist, wenn der Tuchel die Champions League holt? Bleibt er bei Bayern?
Von mir aus ja sehr gerne. Mein Problem ist ja, ich bin absoluter Thomas Tuchel-Ultra. Ich bin da, wie gesagt, mal wieder persönlich befangen. Es ist ja auch so, dass ich immer noch Thomas Tuchel für einen der Top-3-Trainer auf der Welt halte. Es ist aber so, dass die Kommunikation bei Bayern nicht so richtig gestimmt hat, dass er auch nicht den Kader hat, den er braucht, dass da viel im Argen lag dazwischen und dass ein Thomas Tuchel zu unbequem ist, ich sag mal, das wieder zu konsolidieren und zu moderieren. Es jetzt ja aber eigentlich eine neue Situation ist, weil du diesen Druck von diesem Meisterstreak los bist und ich ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt habe, Bayern hat eher gespielt, um diesen Streak nicht zu verlieren, als was anderes noch zu gewinnen. Deswegen haben sie seit 4 Jahren auch keinen DFB-Pokal mehr gewonnen und so. Und dieser Druck und dieses Problem ist jetzt weg und du könntest jetzt richtig geil Gnabry, Kimmich, wobei Kimmich oder Goretzka, ist mir egal, wer von beiden, du könntest jetzt wirklich 3-4 Leute da einfach rausverkaufen und das Team ein bisschen mehr Thomas-Tuchel-Liga machen, dann würde das, glaube ich, sehr, sehr gut werden. Der hat da aber, glaube ich, keinen Bock drauf. Aber das wäre eigentlich der Plot-Twist, den es braucht.
Solltest du mit der Führungsetage von Bayern und mit dem lieben Thomas mal so ein Coaching am Wochenende machen? So Sylt Alrosa. Ich habe gehört, das Hotel soll ganz gut sein.
Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man sich da mal zu so einem Workshop zusammenfindet.
Ja, und Bundesrasenschau bekommt exklusiv die Rechte dafür. Und
das wäre natürlich
streamt das live auf Twitch.
Sehr, sehr gerne. Und dann noch Exklusiv-Interview mit Thomas Tuchel. Yeah. Ich wäre auf jeden Fall dabei. So, sage ich dir ehrlich. Also ich habe hier vor ein paar Monaten gesessen und habe gesagt, Xabi Alonso muss Bayern-Trainer werden. Dann hat er abgesagt, habe ich gesagt, jetzt muss es aber Julian Nagelsmann werden. Ich persönlich als Person bin in der schlechtesten Position, noch irgendeinen Namen hier rein zu droppen, wer der nächste Bayern-Trainer wird. Und ich sage jetzt einfach, bitte behalte Thomas Tuchel.
Gut, das wird auch nicht passiert.
Leider nicht, nee.
Ja, ich bin gespannt, Lothar hat Una Emery in Dings geworfen. Dann gibt es ja noch.
Ach ja, Lothar redet auch immer
Martin
viel.
Martin de Michelis, der da bei River trainiert. Dann habe ich heute gelesen, Lucien Favre soll auch ein Thema sein. Aber ich glaube, das ist nur eine ganz, ganz wilde Spekulation von der Presse. De Serbi ist irgendwie auch nicht mehr so Thema. Ich bin gespannt. Vielleicht wird es doch Tim Walter.
Ich habe dir am Freitag schon das Bild geschickt von Tim Walter im Bayern-Dress. Ja. Ich meine, im Zweifel wieder Hansi Flick. Jetzt, wo Brazzo weg ist, im Zweifel wieder Hansi Flick. Auf jeden Fall sage ich es dir ehrlich, der nächste Bayern-Trainer heißt nicht Alonso, nicht Nagelsmann, nicht Tuchel. Und es ist definitiv ein Name, der mir nicht gefallen wird und der nicht funktionieren wird. Da bin ich mir jetzt schon sicher.
Ja, das kann sein, das weiß ich nicht.
Im Vorfeld weiß man es nie, aber ich bin da wirklich... wirklich gespannt. Aber lass uns weitergehen. Es ist ein Thema, was uns noch begleiten wird.
Es sind ja noch 8 Tage, ne? Wo der neue Trainer präsentiert werden soll.
Stimmt, zum Mai sollte er stehen, ja. So war es doch, ne? Genau. Ja, dann ist ja easy. Ist ja easy, da mache ich mir gar keine Sorgen.
Kommen wir zum nächsten Thema. Rechtevergabe. Hast du da was mitbekommen? Es gibt Beef.
Ich habe mitbekommen, dass es da Beef um the Zone gab, aber ich bin nicht so tief drinne. Ich habe nur die Headline gelesen, deswegen hol mich ab, nehme ich mit rein.
Ja, es gibt das rechte Paket B, das ist das Freitagsspiel und die Samstag 15:30 Konferenz. Und das Paket.
Das ist jetzt ein rechte Paket.
Ja, genau. Und okay. Darauf hat der Zone und Sky geboten und Sky hat wohl vorerst den Zuschlag bekommen, der Zone nicht. Und der Sohn hat vermutet, dass sie ein attraktiveres Angebot gemacht haben als Sky, aber Sky hat den Zuschlag bekommen, weil die DFL gesagt hat, es fehle eine Bankgarantie des Streaming-Anbieters, aber in den Jahren zuvor hatte DAZN auch nie eine Bankgarantie abgegeben, sondern immer eine Patronatserklärung, was auch immer das ist. Und es hat auch sonst.
Das ist eine Absichtserklärung.
Ja, es hat sonst auch immer gereicht, dieses Jahr aber nicht. Und jetzt hat DAZN erstmal an die DFL einen Brief geschickt und alle 36 Profiklubs. Und möchte, also wird jetzt wahrscheinlich auch das Kartellamt einschreiten lassen und informieren, weil die fühlen sich so ein bisschen ungerecht behandelt.
Fehlt ihnen da die Grundlage, die Preise nochmal weiter zu erhöhen? Ist das die Frage? Wollen die mit der Konferenz die Preise nochmal erhöhen?
Kann sein.
Nee,
was
kann sein, ja.
Ich mir wünschen würde, dass der Sohn das bekommt, weil dann bekommen wir vielleicht mal eine bessere Samstagskonferenz.
Einmal das und dann hättest du ja, wenn DAZN das andere rechte Paket behält für den Sonntag, hättest du ja wieder die ganze Bundesliga auf einem Streaming-Anbieter. Das wäre ja auch schon mal ein Erfolg. So doof das auch klingt, dann hast du es nicht mehr so gesplittet.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass dann DAZN diese rechte Pakete abgeben würde.
Das Sonntag, die Sonntagspakete, dass sie Freitag und Samstag haben wollen und dann die Sonntagsspiele abgeben, weil das ja die unattraktiveren, in Anführungsstrichen, sind.
Auf jeden Fall.
War dann aber das Topspiel auch mit drin?
Nee.
Das Topspiel am Samstag nicht, das ist nochmal ein eigenes rechte Paket. Oh Gott, ja, denn, ey, am Ende hat DAZN alles und vielleicht irgendwie nur nicht das Topspiel. Das wäre so typisch, dass sie 8 Spiele haben von 9 und das Topspiel weiterhin auf Sky ist mit Lodder.
Ja.
Also es bleibt auf jeden Fall spannend, was das angeht. Und es ist wieder so typisch deutsch.
Ja. Ja, schauen wir mal. Da wird das die nächsten Tage wahrscheinlich auch noch ein bisschen Bewegung geben.
Es ist ja auch erst ab 26, 27, oder?
Warte mal.
Aus dem Gefühl, weil wir haben nächste Saison ist 24, 25? Oder ist es schon ab 25, 26?
Ja, jetzt hier nochmal lesen. Nee, 25 bis 29.
Okay, dann schon ab der Saison 25, 26. Ja.
Naja.
Gut, ist auch noch ein bisschen hin, aber die werden sich schon irgendwie einigen. Und am Ende wird es noch weiter zerstückelt. Vielleicht kommt ja Amazon noch. Dann hat Amazon nachher das Freitags- und Samstagsspiel, der Sohn hat die Konferenz und die Sonntagsspiele laufen auf Sky oder so. Ja. Das wäre typisch.
Ja. Dann noch ein Thema, zwei Themen habe ich noch. Super Classico, River gegen Boca Juniors, war gestern 3-2 Boca Juniors gewonnen. Meine Frage an dich, wie viele gelbe Karten gab es?
Gute Frage, es stehen 17 auf dem Platz, du hast Trainer, Betreuerstab, du hast eine Auswechselbank, vorsichtig geschätzte 17.
Es sind nur 11
und keine rote Karte. Das ist ja enttäuschend. Das ist ja wirklich ein enttäuschender Klassiko, super Klassiko. Ja.
Absolut enttäuschend. Aber Boca Juniors ist dadurch ins Pokalfinale eingezogen. Immerhin.
Immerhin das. Heißt ja aber auch, wenn wir noch einmal Rückschlüsse ziehen, bei River Plate sitzt ja Martin De Michelis auf der Bank. Vielleicht wird er bald frei. Weil Argentinien, hochemotionales Land, der wird auch schnell mal zu Unrecht einen Trainer entlassen.
Ja, aber nicht Martin De Michelis.
Nee, einmal das nicht. Und leider der einzige Verein, der in Südamerika dem so ein bisschen widerspricht, ist River Plate. Die auch mit Martin Gallardo vorher, ich glaube, der war 6 Jahre Trainer oder 8 bei River Plate, die sind da sehr, sehr konsistent, was die Trainerauswahl angeht. Und die haben die Michelis ja extra von Bayern losgeeist, damit er die trainieren kann. Und der ist ja letztes Jahr auch Meister geworden.
Ja, wie es Meisterkampf aktuell steht, weiß ich nicht. Aber naja. Ich habe auch noch einen Hot News aus Dortmund. Kicker hat eben gerade eine Eilmeldung gemacht. Es gibt einen neuen Geschäftsführer Sport.
Oh, darf ich raten? Ich weiß es nicht. Ich habe ja gerade nur das iPad auf mit meinen Notizen und unserem Gespräch. Oh. Boah, also mein Hot-Take ist natürlich Matthias Sammer. Ist es Matthias Sammer?
Nein.
Ja, der kann zu Kehl sein.
Nein.
Wirklich nicht? Wobei Geschäftsführer Sport, ne? Nicht Sportvorstand.
Ja, Geschäftsführer Sport.
Das wird ja heißen, dass Kehl dann befördert wird. Das ist aber nicht Svenny, oder?
Nein.
Nee, der soll technischer Direktor werden.
Das ist richtig. Ab 1. Mai.
Haben Sie das auch schon offiziell verkündet?
Also der Kicker.
Gut, ja, der Kicker weiß ja immer viel. Und dann muss ja eigentlich vom BVB auch was kommen, weil es eine Aktiengesellschaft ist.
Ja.
Oh, nee, Jörg Heinrich ist mein letzter Call.
Es ist Lars Ricken.
Nee, Steffen Reuter. Reuter.
Lars Ricken.
Was? Wo kommt der denn her?
Der ist gewesen.
Der war vorher Direktor Jugend irgendwas.
Ja, genau, irgendwas hier. Geschäftsführer, Jugendakademie, Head of Youth, keine Ahnung. Irgendwas, das hat er gemacht. Dass der wird Geschäftsführer Sport. Kehl bleibt das, was er ist. Und Sven Mislintat wird technischer Direktor mit Schwerpunkt Kaderplanung und sowas.
Boah, kann ich jetzt gar nicht zu sagen, kann ich auch gar nicht einschätzen, weil ich nicht gedacht, also irgendwie, ich wusste, dass Lars Ricken beim BVB arbeitet und auch jetzt eine entscheidende Position hat, aber ich hätte nicht gedacht, dass der irgendwie nochmal wirklich so in den Lizenzspielerbereich gespült wird und dann nach oben. Ist eine spannende Wahl, glaube ich.
Ja, finde ich aber nicht schlecht. Also finde ich gut. Also bin zufrieden.
Ist, glaube ich, ein logischer interner Aufstieg. Identifikation mit dem BVB ist auch da. Immerhin hat Lars Ricken immer zum Champions-League-Sieg geschossen. Darf man auch nicht vergessen.
Ja. Er war Leiter der Nachwuchsabteilung.
Ja, genau. Das wollte ich ausdrücken.
Ja.
Soll er machen? Können wir gespannt drauf sein. Heißt aber auch, alle Jobs sind gerade besetzt für Edin Terzic. Weil der wird ja, wenn er als Trainer entlassen wird, wird er ja nicht den BVB verlassen.
Ich glaube, das mit dem Halbfinaleinzug, das habe ich auch zu den Jungs da gesagt. Ja, ich freue mich. Nein, ich freue mich nicht. Ja, ich freue mich, dass wir im Halbfinale stehen. Nein, ich freue mich nicht, dass Terzic noch weiter Trainer bleibt.
Es ist wirklich eine passende. Wir kommen da ja gleich im Bundesliga-Teil nochmal zu. Da, ich habe da auch noch einen Take zu, ja. zu Edin Terzic. Lass uns den mal für da behalten. Das Ricken finde ich aber spannend.
Ja, finde ich gut, aber hat niemand irgendwie so mit gerechnet. Ist eine spannende Personalie. Kommen wir aber erstmal zur zweiten Bundesliga. Und die Störche sind auf Radkappenkurs.
Ich glaube, die holen das Ding auch. 6 Spiele am Stück zu 0 gewonnen. Ich sag ja immer, Holstein Kiel, Zweitliga Leverkusen.
Ja, fast. Aber ja, die holen das Ding. Ich find's geil. Ich find's gut.
Ich glaube das auch. Und es ist ein bisschen überraschend, weil Kiel war ja 2018 und 2021 schon mal in der Relegation.
Ja.
Hatte dort schwere Gegner, glaube ich, wenn ich richtig erinnere. Einmal Wolfsburg und einmal Stuttgart. Kann aber auch falsch sein. Ich weiß nur noch die Jahre. Und die haben ja vor der Saison mit Wahl und Rehse eigentlich 2 absolute Schlüsselspieler verloren. Wo man ja sagen muss, Wahl ist wahrscheinlich einer der besten Defensivspieler. Der spielt jetzt bei Pauli. Und Rehse, würde ich sagen, neben Zolis wahrscheinlich der beste Offensivspieler der ganzen zweiten Liga. Und die beide weg aus Kiel und trotzdem Kiel so stark wie nie und das Kollektiv funktioniert.
Ja, ist Wahnsinn, war nicht zu erwarten, aber ich finde es gut. Also, gut, ist nur ein Punkt Abstand auf Pauli, aber ich sehe Kiel jetzt souveräner. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Restprogramm der beiden gucken, dann sehe ich, Kiel hat jetzt noch Lautern, Wien Wiesbaden, dann kommt nochmal ein Knaller mit Düsseldorf und Hannover 96. Boah, schwierig.
Du könntest aber natürlich haben, dass die, wenn sie gegen Düsseldorf spielen, schon aufgestiegen sind. Weil sie haben ja aktuell 6 Punkte Vorsprung.
Das stimmt.
Auf Düsseldorf, auf den Relegationsplatz. Also wahrscheinlich könnte ich mir gut vorstellen, dass sie am 33. Spieltag schon einen der beiden ersten Plätze sicher haben.
Ja, aber Pauli kommen jetzt auch Knallerspiele. Das ist das unbeliebte Derby gegen Hansa. Jetzt Freitag. Dann gegen HSV. Ja.
Korrekt.
Dann gegen VfL Osnabrück und dann gegen Wien Wiesbaden.
Ich sag dir ganz ehrlich, für Pauli wird das jetzt sehr, sehr entscheidend, weil Kiel hat gerade mehr Momentum als Pauli. Und Pauli hat jetzt das ganz schwere Spiel gegen Rostock, was aufgrund der Situation und der Fanfeindschaft immer irgendwie ein 50-50-Spiel ist.
Ja.
Und dann hast du das natürlich das Nordderby, beziehungsweise das Hamburg-Derby gegen Hamburg. Wenn es aber gut läuft für Pauli, hypothetisch, können sie Rostock mit dem Sieg mehr oder weniger sehr, sehr weit Richtung dritte Liga schießen. Denn ist noch nicht durch, aber sehr, sehr weit. Und dann könnten sie, wenn sie im Volkspark gewinnen, im Volksparkstadion aufsteigen. Oder im ersten Schritt dem HSV jede Möglichkeit zum Aufstieg nehmen.
Nee, das kann können sie schon dieses Wochenende machen. Wenn Pauli gewinnt, dann können sie, kann der HSV nicht mehr direkt aufsteigen.
Ja, aber ich brauche ja so ein bisschen Scriptwriting und ein bisschen Story. Auch zumindest auch noch die, nicht nur den direkten Aufstieg, klar, sondern auch die Relegation wegnehmen. Weil Düsseldorf auch beide Spiele gewinnt, Pauli gewinnt beide Spiele und der HSV verliert.
Dann hätten sie noch eine theoretische Chance, aber das ist schon sehr, sehr untheoretisch, wo Torfeld, also das sind aktuell 6 Punkte von HSV aus Düsseldorf, aber auch 16 Tore.
Ja, und das strahlt der HSV nicht aus.
Nee, absolut nicht. Das in zwei Spielen
sag ich dir ganz 16 ehrlich.
Tore aufzuholen.
Ja, und jetzt eben die Frage, wem geht's beim HSV als nächstes an den Kragen? Und ich sag dir ganz ehrlich, der Kicker hat's eben schon angedeutet, als nächstes Jonas Bolt wackelt, glaube ich. Und also die wichtigen Entscheidungen werden gerade nicht auf dem Platz getroffen.
Da haben wir letzte Woche ja schon drüber gesprochen. Irgendwer muss beim HSV, also irgendeine Personalie wird da beim HSV gehen müssen. Und es wird wahrscheinlich nicht der Trainer sein, weil der ist ja neu gekommen. Und hat den Kader in Anführungsstrichen zusammengestellt. Also wird es sehr wahrscheinlich der Jonas Bolt sein. Ist das einer für Bayern?
Der hat es dann seit, wie lange ist er jetzt da? Auf 6 Jahre, glaube ich.
Bank?
Jonas Bolt? Keine Ahnung, Jonas Bolt war in seinem Leben noch nicht Trainer, aber ich lasse mich gerne überraschen. Also als Geschäftsführer, sag ich mal so, hat er nicht so abgerissen, wie es ihm in jungen Jahren mal unterstellt wurde. Ja. Weil der kam ja von Leverkusen und galt da immer so als der junge, dynamische Geschäftsführer, der Vereine lenken kann und der verhältnismäßig erfolgreich ist. Frag ich mich erstmal, warum ist Bayer Leverkusen mit Simon Rolfes erfolgreicher? Und warum ist Jonas Bolt danach Geschäftsführer Sport beim HSV geworden, wenn er so eine Maschine ist? Ich stelle nur Fragen und lass jedem, der den Podcast hört, sich die Antworten denken. Ich bin mir aber sicher, er ist der Nächste, der fliegt, noch vor Steffen Baumgart. Und jetzt kann man spätestens davon reden, Trainerwechsel ja, komplett total. Verpufft beim HSV.
Und Tim Walter, der freut sich.
An Tim Walters Stelle würde ich mich aufreuen, weil A, kriege ich noch Geld dafür. Und B, hat er jetzt gezeigt, in der zweiten Liga war Tim Walter der erfolgreichste HSV-Trainer. Da kann man halten und Fanlager gespalten sein, wie sie wollen. Er hat immerhin zweimal in die Relegation geschafft. Und es ist jetzt so, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon gedroppt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Vielleicht droppe ich es jetzt auch jede Woche bis zum Ende der Saison. Wenn Pauli und Kiel aufsteigen, ist der HSV der Verein, der am längsten in der zweiten Liga ist.
Ja, das stimmt. Und theoretisch ist es ja noch nie so einfach gewesen, in der zweiten Liga aufzusteigen, weil du sonst immer 2 Absteiger gehabt hast, die, absolut Favorit waren und vorne mitgespielt haben. Und das hast du diese Saison nicht. Der eine spielt gegen Abstieg in die dritte Liga, aber sieht aktuell ganz gut aus. Und der andere, gut, sind jetzt dümpeln so ein bisschen im oberen Mittelfeld rum. Ja, gut, hätten auch am Wochenende fast gleichziehen können mit dem HSV. Ja, hätten auf Platz 5 springen können. Aber trotzdem, ne? Das musst du auch mal so sehen. Und nächste Saison, gut, da kommt Darmstadt runter, die sag ich jetzt auch nicht so eine tragende Rolle, aber mit Köln oder Bochum, die sieht schon ein bisschen anders aus. Also muss man halt auch so sehen, ne? Also ist halt auch eine Chance dieses Jahr.
Das war ja genau das, was wir vor der Saison gesagt haben, dass das eigentlich das Jahr sein müsste, wo der HSV aufsteigt, weil sie für mich auch eigentlich immer noch individuell den besten Kader der zweiten Liga haben. Aber es hat wieder nicht gereicht. Und wenn nicht dieses Jahr, dann werden die ziemlich sicher das Jahrzehnt in der zweiten Liga voll machen. Also ich sehe aktuell dann nichts, was dazu führt, dass sie nächstes Jahr aufsteigen.
Dann lass uns zur ersten Bundesliga kommen.
Ja, lass uns gerne reingehen.
Da können wir auch gleich weitermachen mit der Abstiegszone. Da gab es nämlich eine fette, fette, fette Überraschung.
Was macht Köln denn da?
Wenn er nicht mehr gegen Darmstadt gewinnt, Zu Hause. Dann bitteschön geht ihr gemeinsam in die zweite Liga.
Hab ich nicht verstanden. Weil wenn ich es richtig im Kopf habe, hätte Darmstadt mehr oder weniger, hätten sie verloren, wären sie schon abgestiegen gewesen. Und Köln wirklich absolutes 6-Punkte-Spiel. Und die hatten sich ja so ein bisschen konsolidiert. Und das sind die Punkte, die du brauchst. Gerade weil du den Vorteil hast, dass Bochum noch mit reingesogen wird gerade, weil da gar nichts läuft. Mainz sieht aktuell von den vier Mannschaften unten am besten aus. Deswegen hättest du irgendwie dieses Spiel gewinnen müssen, um an Mainz dran zu bleiben und irgendwie Bochum noch weiter mit in diesen Sog zu kriegen. Und du verlierst das zu Hause 2-0.
Du Punkte ran. Hast du, hättest du 25, 27, 27. Jetzt, das wäre eine super Ausgangslage für die nächsten Spiele. Aber so sind es jetzt 5 Punkte in 4 Spielen. Und ganz ehrlich, also sehe ich nicht. Die haben jetzt am Wochenende, ist für mich das entscheidende Spiel. Weil da spielen sie gegen Mainz. Wenn sie das verlieren, dann ist der Ofen aus.
Ja, dann sind es 8 Punkte. Wahrscheinlich. Muss man mal gucken, wie Bochum spielt, aber immerhin zu Mainz. Denn wir haben Mainz wahrscheinlich sogar überm Strich. Köln so gut wie weg. Und das wäre aus Kölner Sicht schon wirklich, selbst wenn du keine gute Saison spielst, sehr, sehr ärgerlich, dass du dann in die beiden entscheidenden Spiele so abschenkst. Und gerade das Ding gegen Darmstadt ist wirklich, das ist Wahnsinn.
Und du hast theoretisch das einfache Restprogramm mit, also die letzten 3 Spiele, Freiburg, Union, Heidenheim, sind die Gegner von Köln. Und Bochum spielt halt auch gegen Union, aber gegen Leverkusen und gegen Bremen. Und jetzt am Freitag gegen Hoffenheim. Boah, ey. Also wenn du das verkackst in den letzten 5 Spielen, dann hast du auch selber Schuld.
Komplett. Sehr, 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 sehr ärgerlich aus Vereinssicht. Aber irgendwie hat sich das ja auch so ein bisschen abgezeichnet. Und unterm Strich, ich sag mal, für die Person Steffen Baumgart einfach kein erfolgreiches Jahr.
Ja, nicht ganz.
So, also, oder beziehungsweise Saison. Es ist ja kein Jahr, es ist eine Saison. Aber Köln Richtung Abstieg geführt, Aufstieg beim HSV nicht geschafft. Nicht mal die Relegation wird wahrscheinlich zustande kommen, wovon wir alle geträumt haben, Köln gegen den HSV. Also da wurde wirklich mehr gebottelt als bei Arsenal in den letzten 20 ja. Jahren. Ganz, 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 ganz schlimm, ja. Muss man ja sagen.
Und ich sag's dir jetzt hier, wir werden, also Darmstadt und Köln werden direkt absteigen.
Glaube ich inzwischen auch. Und dann Relegation Bochum-Düsseldorf?
Bochum-Düsseldorf, genau. Und ich muss mal auch auf die Gegner schauen. Ah gut, nee. Und ja, es bleibt am Ende so, wie es ist. Also Mainz wird 15. Union 14. Wolfsburg 13. wahrscheinlich. Also da wird es meines Erachtens nicht mehr viel Bewegung geben.
Jetzt aber die frühe Prediction, wenn wir Düsseldorf gegen Bochum haben als Relegation. Ich sag dir ehrlich, dann schlägt Düsseldorf auf.
Ja,
ja. Ja, oder? Ja.
Auf jeden Fall.
Glaube ich nämlich auch.
Auf jeden Fall.
Und dann noch eine Sache, um die Kombination abzuschließen. Der Zolis, der Grieche von Düsseldorf. Der ist doch zu höherem Beruf.
Ja, der ist auch nur ausgeliehen.
Von Norwich City, ich weiß. Der gilt ja auch als relativ großes Talent, der ist ja erst 22, immer ein Fehler, dann nach England in die zweite Liga zu gehen, weil das ist einfach eine absolute Knochenmühle, diese Liga. Die tut jungen Spielern selten bis nie gut, deswegen war dieser Düsseldorf-Schritt sehr, sehr richtig und ich hoffe, dass da ein Bundesligist sagt, den finden wir ganz interessant, den hätten wir gerne, weil den hätte ich A, gerne weiter in Deutschland und B, bei einem Bundesligisten, der schon Richtung einstelligen Tabellenplatz geht, der aber nicht Hoffenheim oder Wolfsburg sind, weil das die prädestinierten Vereine für so einen Transfer sind und das möchte ich nicht. Das macht nämlich keinen Spaß.
Ja, Freiburg wäre noch mein Take. Also da wird
Freiburg wäre sehr aber geil.
Freiburg kann
Freiburg
jetzt auch
sehr,
nicht
sehr geil.
Jeden Spieler aufnehmen.
Nee, und ich glaube nicht, dass Freiburg irgendwie 10 Millionen oder so bezahlt.
Ah. Teilweise schon.
Ja, der ist wahrscheinlich die Schmerzgrenze.
Aber, Bremen oder Gladbach?
Boah. Bremen ist, glaube ich.
Es kommt aber auch.
Gladbach wäre ganz geil.
Es kommt auch wirklich darauf an, wer sich den leisten kann. Also, ganz ehrlich, zweite
ja,
Liga,
komplett.
Der spielt eine zweite, also gute Saison in der zweiten Liga. Der kostet schon so 10 Mille und die hat Bremen nicht. Und die
das glaube ich nämlich
Gladbach
auch.
Auch nicht.
Nee, die haben sie wahrscheinlich insgesamt für ein ganzes Transferfenster, nicht für einen Spieler. Und das Risiko gehen die wahrscheinlich aktuell nicht ein.
Der spielt nächstes Saison in Frankfurt und wird danach die Saison für 50 Millionen aufwärts verkauft wie Oma Mamusch.
Wahrscheinlich, das wäre ganz geil. Ja. Dann geht er zurück nach England, irgendwie nach West Ham
ja,
oder
genau.
So.
Oh,
oh Gott, das ist einfach wirklich, oh. Manche Karrieren sind, die sind noch nicht mehr passiert und die lassen sich schon so richtig schlimm und klischeehaft predikten.
Ja. Naja. Kommen wir internationale Plätze. Da sieht es nämlich auch immer noch wild aus, weil Freiburg, Augsburg, Hoffenheim haben 40, 39, 39 Punkte und ich behaupte ja ganz frech, der siebte Platz wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch zum für die Conference League reichen. Wer wird's? Also es ist halt schon spannend. Freiburg unentschieden, Augsburg verloren, Hoffenheim gewonnen. Ist schon ein spannendes Rennen.
Es wird auf jeden Fall spannend. Ich sitze ja in Team Augsburg. Ich sag's ja ganz ehrlich, ich bin einer von der Puppenkiste.
Puppenkiste? Wie fandest du das Trikot?
Oh, ganz, ganz cool. Aber ich finde, Augsburg hat diese Saison generell sehr geile Trikots.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich sagte...
Deswegen haben die nicht so viel mit falsch gemacht.
Ich nenne dir mal die Gegner von Freiburg, die nächsten vier. Das ist Wolfsburg, Köln, Heidenheim, Union. Augsburg ist...
Gott, oh Gott, das klingt wirklich wie das Grauen der Bundesliga, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Augsburg spielt gegen Bremen, Dortmund, Stuttgart, Leverkusen.
Augsburg wird's nicht.
Hoffenheim spielt gegen...
Oh, scheiße, muss das sein. Du kannst doch nicht in den letzten drei Spielen... Was haben die? Dortmund, Stuttgart, Leverkusen? Also, na, für Stuttgart kannst du irgendwie noch um die Champions League gehen. Vielleicht ist das letzte Heimspiel. Dann Leverkusen kriegt dich. Ist Leverkusen letzter Spieltag?
Ja, zu Hause.
In Leverkusen? Ja, da verlieren die 3 bis 7-1. Alleine, weil Leverkusen da die Schale kriegt am Ende. Ja. Das Ding wird ein komplettes Tollhaus sein. Die werden alle auf Aspirin sein in dem Stadion, ohne jemandem was zu unterstellen. Und da wird richtig Rambazamba sein. Da hat Augsburg gar nichts zu melden. Für den BVB geht es noch um die Champions League, wenn sie das Ding nicht gewinnen. Ja, Augsburg verliert die letzten drei Spiele. Augsburg, also kommt Heidenheim ja noch eher international. Das ist doch scheiße.
Hoffenheim spielt gegen Bochum, Leipzig, Darmstadt, Bayern. Boah.
Das ist so Darmstadt. Hoffenheim holt da 4 Punkte. So.
Ja, also.
Das sind so 4 Punkte.
Also kannst du nur Freiburg werden, ne?
Ach du, meinetwegen sehr gerne. So Christian Streichs Abschiedssaison.
Ja.
Sollen die doch international spielen?
Schuster denn gleich in der Konferenz?
Meinetwegen, finde ich gut.
Passt doch, ich finde es gut. Und mit viel Glück ist ja auch sowieso noch die Euroleague drin, wenn Frankfurt noch patzt, aber glaube ich nicht. Frankfurt ist, glaube ich, auch safe auf dem 6. Platz.
Ja. Frankfurt wird das zu Ende eiern. Dann ist das eigentlich von der Tabellenposition eine gute Saison von Frankfurt, aber keiner weiß so richtig, warum.
Ja.
Also das war wirklich ganz komische Saison.
Ja. Oh, da auch noch. Boah. Da hat, oder war er Freitag, Hölzenbein ist gestorben, glaube ich.
Ja, gab's, der Mann, der den Elfmeter rausgeholt hat, 74.
Genau, da gab es noch so Choreo und Familie war ein Dings. Und normalerweise geht der Hellmann ja nie vors Mikro, gar nicht. Und da ist er vors Mikro gegangen, hat dann aber nochmal gesagt, die Hölzenbein, Familie, super, alles schön, das ist toll. Hat aber in dem Zuge auch nochmal, die Mannschaft, den Trainer und den sportlichen Verantwortlichen ein bisschen kritisiert, indem er gesagt hat, ich kriege genau ein Wort aus, nicht mehr zusammen. Dass das irgendwie ein schweres Spiel gewesen ist und dass es nicht sein kann und so weiter und so fort. Finde ich auch interessant.
Ist interessant, ja. Könnte man sagen, war es schon Kritik oder in die Pflicht genommen?
Eher mehr in die Pflicht genommen, aber auch schon ein bisschen Kritik. Also.
Ja, weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber aus Frankfurt werde ich die Saison aber auch nicht schlau. Also ich dachte, ich wäre schon mal schlauer, aber bin ich noch nicht. Da hängt, glaube ich, ganz, ganz viel davon ab, wie das Team nächstes Jahr aussieht. Ob man sich dazu entscheidet, den Weg mit Topmöller weiterzugehen und wo man dann landet in einer Saison, die vielleicht irgendwie etwas stringenter verläuft und auch in so gewissen Bereichen vielleicht weniger Überraschung hat. So Augsburg relativ hoch, Leverkusen Meister. Es ist sehr zäh im Mittelfeld. Köln so komplett abgestürzt, Wolfsburg unter den Erwartungen. Also es gibt, glaube ich, gerade ein paar Faktoren, von denen Frankfurt profitiert, die nächstes Jahr ein bisschen anders aussehen könnten. Und dann wird es, glaube ich, entscheidend.
Ja, das kann sein. Ich schaue aber mal, letztes Jahr am 13. Spieltag hatten sie 43 Punkte, jetzt haben sie 45. Es ist okay.
Tatsächlich ja. Ich hätt gedacht, es wäre ein bisschen, also die Differenz wäre ein bisschen größer. Aber bei Oliver Glasner war nicht alles schlecht. Auch wenn es irgendwie am Ende ein bisschen komisch auseinandergegangen ist letztes Jahr.
Ja, kommen wir weiter nach vorne. Wollen wir über Bayern und Union noch sprechen oder einfach abhaken?
Das können wir gerne heute mal ein bisschen kürzer halten, weil es ging ja ehrlich gesagt um nichts.
Nee.
So, das Einzige, eine Sache da habe ich. Eine Sache da habe ich, weil mein guter Freund Herr Bielitzer, der Trainer von Union Berlin, hat ja gesagt, vielleicht hat seine Watschen gegen Sané der Mannschaft und dem Verein auch gut getan. Und da habe ich mir gedacht, du, also den habe ich ja sowas von gefressen, den Jungen. Wirklich, also ich hoffe, dass der ganz, ganz schnell wieder aus der Bundesliga verschwindet. Also was soll das denn? Also in Anführungsstrichen, klar, ey, im Emotionen, es gibt auch impulsivere Trainer und so weiter und so fort. Und ja, man kann das auch hinterfragen, ob Diego Simeone sich die Bauchmuskeln von Sebastian Kehl mal angucken und antesten muss. Alles fair enough. Aber ich finde, so ein gegenseitig aufgebrachtes Funktionärding oder zwischen Trainern und auch ein José Mourinho arbeitet mit, ich sag mal so halblegalen Tricks. Aber ein José Mourinho würde niemals einen Trainer einen Spieler schlagen. Weil da einmal hast du noch diese Ebene Trainer-Spieler und dann dich in 4 Monate später hinzustellen und sagen, ja, vielleicht hat es dem Verein oder der Mannschaft ja ganz gut getan und deswegen steigen wir nicht ab. Oh, finde ich ganz, ganz schwierig. Das hätte ich fast wieder verdrängt und jetzt kann ich mich da gerade richtig drüber aufregen.
Ja, ist doch sehr, sehr schwierig. Sag ich mal, Gewalttat oder körperliche Gewalt gut zu reden. Also wo sind wir?
Ja, komplett.
Wir sind ja nicht beim Boxen.
Und also ich verstehe auch nicht, genau, wir sind hier nicht beim Boxen und das war ja vorsätzlich und das war zweimal. Also er hat ihn ja auch nicht nur geschubst, sondern also er hat ihn ja richtig gewatscht und dann nochmal. Und dann das gut zu reden. Und ich finde auch, also dass diese Person überhaupt nicht zu Union Berlin passt und für das, für was der Verein eigentlich stehen will. Also dieser Kontrast passt ja auch nicht. Also ich wäre wahrscheinlich ein bisschen weniger emotional, wenn es irgendwie bei Wolfsburg wäre oder so. Aber das ist für mich auch so ein Kontrast. Deswegen, mir gefällt das alles nicht. Deswegen hoffe ich irgendwie, dass Union Berlin relativ schnell einen neuen Trainer hat. Und ganz gerne Urs Fischer.
Kommen wir jetzt aber nochmal zu den Champions League Plätzen, also da, wo es halt auch noch spannend ist. Ich glaube, dass Bayern und Stuttgart das Ding ziemlich sicher haben, ziemlich safe.
Es geht wahrscheinlich wirklich um den vierten, zwischen Leipzig und Dortmund.
Und da steht am Wochenende ein 6-Punkte-Spiel an. Dortmund spielt nämlich gegen Hoffenheim. Leipzig.
In Leipzig. Gegen Leipzig, ja. Erstmal, das ist das nächste Wochenende. Lass uns aber mal auf dieses blicken, weil da würden den Dortmundern ja in der 97. Minute 3 Punkte entrissen, beziehungsweise dadurch haben sie 2 weniger.
Ich freue mich schon, wenn ich endlich wieder in Deutschland bin und mir mal die ganzen Highlights angucken kann. Ey, schlimm.
Aber es war wirklich so, das ist das Absurde, das wollte ich vorhin nicht reinbringen. Ich war mir sicher, dass dieses Spiel Dortmund-Leverkusen in der Liga der größte Stolperstein für Leverkusen ist, der diese ungeschlagene Saison gefährdet. Ich war mir auch sicher, dass wenn einer irgendwie ein Rezept gegen Xabi Alonso Fußball findet, dann ist es Edins schwarze Magie. Und ich habe das Spiel gesehen und ich kann A, nicht hundertprozentig erklären, wie Dortmund das gemacht hat, weil Leverkusen war irgendwie die ganze Zeit besser, aber Dortmund hat verhältnismäßig souverän geführt, aus meinem Empfinden. Ich war mir aber auch sicher, ab einem gewissen Punkt, so ab der 85. Minute, dass Leverkusen noch das 1-1 macht. Ich habe da nicht dran gezweifelt und ich weiß nicht, warum.
Ja.
Ich war mir irgendwie sicher. Ja. Und das sind ganz, ganz komische Empfindung dieses Jahr in der Bundesliga.
Ich habe schön Pastel de Belém gegessen. Ne? Schön lecker.
Bestimmt lecker.
Kann ich nur empfehlen. Und währenddessen lief das Spiel und schon vorher und so, und dann aufs Handy geguckt, ja, hier Dortmund führt, saßen wir im Uber, sind zurück zur Wohnung, weil wir zum Essen wollten, und dann, ja, okay, nochmal geguckt, ja, Dortmund führt. Und dann habe ich so schon gesagt, ah, das sieht doch gut aus. Warte ab, warte ab. Leverkusen, na, die Saison, die machen wir später Tore. Und ja, was ist jetzt zwischen Nachspielzeit? Ich sag, ja, Uber raus, hoch in die Wohnung, Kicker aufgemacht, 1-1. Es ist,
Ja, man kann das irgendwie predikten.
ja, das ist Wahnsinn.
Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es ist auch inzwischen rational nicht mehr
Xabi
erklärbar, weil wir haben jetzt nicht drüber
Alonso hat
gesprochen.
diese Real Madrid-Siegermentalität in diese Mannschaft gepumpt.
Ja, wahrscheinlich dieses Selbstverständnis. Ja,
Der hat
also wir
wahrscheinlich
verlieren ja eh nicht.
in der Saisonvorbereitung hat er Blut abgenommen, jeden Tag. Und die Spieler haben das Blut gekriegt. Irgendwie sowas.
Wahrscheinlich. Das
Ja.
Chubby-Doping. Anders ist es wirklich kaum noch zu erklären, weil wie du sagst, es ist wirklich dieses Selbstverständnis. Ja, wir verlieren das Spiel ja eh nicht. Und es war ja auch unter der Woche. Wie gesagt, wir haben nicht groß drüber gesprochen, in der Europa League auch so. Der hat von Pong ja auch erst in der 89. Minute das 1-1 gemacht.
Ja, stimmt.
Also die späten Tore und Leverkusen gehört ein bisschen zusammen. Der Ursprung ist ja so ein bisschen das Tor in der Nachspielzeit im Hinspiel gegen Bayern in der 95. Minute von Grimaldo. Palacios war es.
Lass was.
Entschuldigung, Palacios. Ja, Grimaldo hat den Freistoß reingemacht. Auch legendäre Szene, wo wir alle sicher waren, dass der drin ist. Und er hat ihn einfach eiskalt in den Giebel geschraubt. Und irgendwie, es wird wahrscheinlich bis zum Ende der Saison so weitergehen, aber auf der anderen Seite genauso faszinierend, dass Edin Terzic fast wieder der gewesen wäre, wo keiner weiß warum, aber am Ende beendet Edin Terzic die Sieges- bzw. die ungeschlagene Serie von Leverkusen. Eigentlich hätte es nur er sein
Ja,
können.
eigentlich schon. Und ich möchte mit dir jetzt nochmal drüber sprechen. Also ich sag dir, Dortmund wird Vierter. Die schaffen das. Die spielen am Wochenende gegen Leipzig unentschieden mindestens oder sie gewinnen. Und dann spielen sie gegen Augsburg, Mainz und Darmstadt. Da werden sie nicht mehr verlieren. Und Leipzig spielt gegen Hoffenheim, Bremen und Frankfurt. Und die werden da keine 9 Punkte holen. Hundertprozentig. Und Dortmund wird am Ende Vierter sein. Die haben dann vielleicht auch mehr Punkte als in der Vorsaison. Alle sind happy, alle sind glücklich und sagen, Edin Terzic ist unser Mann. Und wir stehen dann auch noch im Finale.
Ja. Also mehr Punkte in der Vorsaison bei Dortmund geht ja nicht. Weil letztens hatten sie 71, diesmal sind maximal noch 69 drin.
Okay.
Es sind 2 Punkte, das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, es wäre ein bisschen mehr. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, ich geb dir recht. Wobei, würdest du auch ein Szenario nehmen, wo Dortmund Fünfter wird, aber die Champions League gewinnt und dadurch in die Champions
Ja,
League kommt?
auf jeden Fall. Meinetwegen auch Sechster.
Aber ich glaube auch, dass sie direkt über die Liga reinkommen werden.
Das denke ich auch. Das denke ich auch. So, dann müssen wir noch ganz schnell über den Hacktrick sprechen.
Endlich haben wir ihn. Ich habe ja schon mal davon geträumt, eine Folge Hacktrick zu nennen. Und dabei war es leider nur Doppelhack. Jetzt haben wir es endlich. Robin Hack hat seinen Hacktrick und, wie sagst du mal so schön, hat er in Bielefeld gelernt.
Ja, hat alles in Bielefeld gelernt. Da wurde der Grundstein gelegt für diesen Hacktrick.
Ich verstehe es nicht. Ich habe es in der Vorbesprechung der Aufnahme zu dir gesagt. Ich weiß nicht, seit wann Robin Hack Bundesliga kann. Das verstehe ich nicht.
Der braucht halt ein bisschen Anlaufzeit. Der gute Robin.
Ist manchmal wirklich so. Aber der spielt ja mit eigentlich die beste Saison bei Borussia Mönchengladbach und ist inzwischen da wirklich Stammspieler. 2 Tore, jetzt 3 Tore. Also der wird wahrscheinlich noch. Wir haben vor der Aufnahme geguckt. Ich glaube, bei 8 steht er jetzt. Ich hätte sogar gedacht, er hat schon mehr. Aber der wird ja wahrscheinlich noch 1, 2 Tore machen. Und ich finde, Robin Hack sah nie aus wie ein Bundesliga-Stürmer, der 10 Tore machen kann.
Nee.
Und da hat er mich eines Besseren belehrt.
Und kurze Frage. Einer für Deutschland?
Alter, hör mal auf. Er ist zur WM 26.
Okay.
Der braucht noch ein Jahr, aber dann ist er bereit.
Ja.
Maxi, hier, wie heißt er? Bayer und Robin Hack,
Doppel,
Sturmduo bei der
Doppelspitze.
WM
Ja,
26.
nehme ich. Nehme ich. Aber trotzdem reicht nur zum 4-3, wo Anton Stach in der 19. plus 1 noch das 4-3 schießt und keine Punkte für Gladbach.
Anton Stach, einer für Deutschland, das ist überhaupt die
auch,
Frage.
Aber auch erst nächstes Jahr, wollte ich sagen, nächste WM, wenn die ganzen alten Männer da
sind. Ja, das stimmt, das Zentrum ist aktuell ein bisschen voll.
Ja, ja, und Robin Hack ist jetzt Rekordtorschütze, wollte ich gerade sagen, Top-Torschütze für Gladbach. Hat jetzt 8 Tore und Alassane Player nur 7.
Player ist aber schon sehr lange verletzt.
Das kann sein. Der hat gut 23 Einsätze, Robin Hack hat 26 Einsätze, okay.
Ja, Player hat da ein paar Probleme, gerade die letzten Wochen. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal gespielt hat.
Ich auch nicht. Wollen wir auch rüberspringen in den internationalen Teil?
Sehr gerne. Können wir machen. Und das erste Thema ist direkt bei mir England und Manchester United. Und was hab ich mich gestern geärgert?
Dass sie wirklich doch noch weitergekommen sind?
Ja, und was und die Art und Weise, wirklich. Was war das denn für ein Drama? Also erstmal FA Cup Halbfinale gegen Coventry City. In Coventry. So, du führst 3-0. Alles ist gut. Wirklich. Und du denkst so, ja, okay, das schafft nicht mal Manchester United, weil der Qualitätsunterschied einfach in Anführungsstrichen so groß ist und Coventry nur mit Mittelfeld zweite Liga spielt. Und dann kippt dieses komplette Spiel und Coventry gleicht in der Nachspielzeit aus 3-3, Verlängerung. Und Coventry macht in der 121. Minute das 4-3. Und dieses scheiß Tor wird einfach zurückgenommen. Und ich habe mich so geärgert, weil es typisch Manchester United gewesen wäre, dass sie eine 3-0-Führung abgeben, in der Nachspielzeit den Ausgleich bekommen und dann in der Verlängerung in der Nachspielzeit das Tor zum 4-3. Und dann wird dieses Tor zurückgenommen und dann kommt Manu im Elfmeterschießen weiter. Also, so wenig Spaß hätte ich lange nicht mehr an einem Fußballspiel. Wirklich. Also, so ärgerlich, ey.
Ja. Ja. Gut, dafür kriegen sie aber wahrscheinlich im Finale gegen Man City eine Reise.
Das glaube ich auch. Hat ja aber wieder keiner was gewonnen. Dann gewinnt Man City am Ende den FA Cup, möchte auch irgendwie keiner. So, dann gewinnen die wieder das Double. Ja. Schwierig hat man sich inzwischen dran gewöhnt. Und es gibt ja wirklich keinen Verein neben dem HSV, den ich sportlich so viel Schlechtes wünsche wie Manchester United. Und es hat mich einfach so geärgert. Wirklich. Weil es so typisch Manu war und es hätte so gut gepasst. Und leider nicht ganz aufgegangen. Und jetzt, in Anführungsstrichen, das wäre ja spektakulär gewesen und so passend. Und jetzt gegen City erwartet ja keiner einen Sieg. So. Nee. Deswegen ärgerlich. Also Coventry war dran.
Ja.
Gut, hätte auch nur dazu geführt, dass Coventry wahrscheinlich im Finale 5 oder 6 bekommt von City. Aber die Story hätte mir gefallen.
Ja, und das ist halt so ein Underdog, zweite Liga in der. So wie in Deutschland.
Ja, genau.
Ja. Naja. In der Liga ist wenig Spannendes passiert. Liverpool
Arsenal. Ja, weil die entscheidenden Mannschaften eben nicht gespielt haben.
Ja, City spielt jetzt. Steht 14.05. Ja, genau. Das Nachholspiel gegen Tottenham. Liverpool und Arsenal sind jetzt ein Stück vor aufgrund des Spiels, was City fehlt. Ja, aber ich glaube, dass City wird schon machen. Ich habe heute was gelesen, die haben, warte mal, jetzt irgendwie, das ist die längste ungeschlagene Serie bei Man City von Pep Guardiola gerade aktuell.
Boah, krass, das hätte ich nicht auf dem Schirm, weil letztes Jahr haben sie ja auch dann irgendwann nicht mehr wirklich ein Spiel verloren. Und der ist ja auch schon jetzt ein bisschen länger da.
Ja.
Aber es ist auch einfach ein Uhrwerk, die Mannschaft. Und in der Champions League sind sie ja rausgeflogen, ohne ein Spiel zu verlieren, muss man ja auch mal ehrlich sagen.
In 90 Minuten, ja.
Ja, genau. Und wie wir in der Europa League gelernt haben, ein Elfmeterschießen gehört nicht zum eigentlichen Spiel und deswegen kann ich auch zweimal Gelb bekommen. Nee, in der Conference League haben wir das gelernt. Bei Aston Villa.
Martinez.
Ja, genau. Wenn einer diese Regel ausreizen muss, dann natürlich Emiliano Martinez. Wie ich festgestellt habe, der ist übrigens ein Jahr jünger als ich.
Der sieht aus wie...
Und der ist für mich auch so ein richtiger Erwachsener.
Ja. Ja, aber hallo, der sieht aus wie 40.
Ja, einmal das und der benimmt sich auch wie so ein richtiger Erwachsener. Da denke ich mir immer so, oh, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber vielleicht darf der das, weil der erwachsen ist. Und dann habe ich geguckt, oh, scheiße, ist ein Jahr jünger als ich. Komm, Klassiko.
Ja, hol mich ab. Ich habe nur gesehen, Bellingham ist der Mann der Stunde.
Ja, wahrscheinlich sogar der Mann der Saison. Zweiter Nachspielzeit-Siegtreffer im Klassiko, im Hinspiel und im Rückspiel. Ja, was zum Spiel selber, das lebt natürlich von der Occasion, wie man so schön sagt, von der Stage, von der Spannung. Es war ein ganz gutes Spiel. Ich war überrascht, dass Barca so gut im Spiel ist. Es ist aber auch dieses typische Real Madrid-Big-Game-Spiel, dass die trotzdem irgendwie nicht mehr machen, als sie müssen und brauchen. Und Barca ist die Saison einfach nicht so stark. Entscheidender Punkt war wahrscheinlich, als Barca 2-1 in Führung geht und direkt im Gegenschlag Lucas Vázquez, der ewige Lucas Vázquez, das 2-2 macht. Und dann war es irgendwann absehbar, dass nur einer in Form von Jude Bellingham das 3-2 machen kann. Fun Fact, Lucas Vázquez ist älter als Dani Carvajal, nur mal so reingeworfen.
Unmöglich.
Ja, wirklich, weil, also gefühlt ist Lucas Vázquez ja der Nachfolger von Dani Carvajal, immer so ein bisschen, oder so der Backup aufgebaut, aber dabei ist Lucas Vázquez der ältere von den beiden.
Ja. Und Lucas Vázquez irgendwo auch so ein bisschen versteckter Spieler des Spiels.
Einmal versteckter Spieler des Spiels, Lucas Vázquez generell so ein Spieler, das schafft immer nur Real. Real Madrid hat so Spieler, die wechseln einfach nicht von Real weg, weil du einfach bei keinem größeren Verein spielen kannst als bei Real Madrid. Und die laufen so 10, 15 Jahre immer als Nummer 12, 13, 14, 15 mit. Und die machen immer solide ihren Job. Und die kannst du in jedes Spiel rein, die können gegen Cadiz spielen, aber auch ein Champions-League-Finale. Das ist bei denen egal, aber das sind nie die flashy Namen vorne dran.
Ja, und hat in diesem Spiel Elfmeter rausgeholt, das 2-2 geschossen. Das ist schon stark.
Ja, generell ein guter Spieler. Also ich hätte den damals, es gab ja mal das Gerücht, dass er ablösefrei zu Bayern ging, als der Vertrag auslief, hätte ich als flexiblen Spieler so eben zwischen 12 und 14 ganz gerne gesehen damals, weil der auch die ganze rechte Seite spielen kann.
Und Vázquez bereitet auch das Tor von Bellingham vor.
Stimmt, du hast recht. Das war Lucas Vázquez. Ich dachte erst, das wäre Brahim Diaz gewesen, aber du hast recht. Das war auch Lucas Vázquez. Ja. Das macht mein Brahim Diaz-Take ein bisschen kaputt. Ich möchte ihn trotzdem anbringen, weil ich sage, Brahim Diaz ist der Guti Hernandez seiner Generation.
Ja, ja.
Und das finde ich eigentlich schon wieder ganz geil. Und ich hoffe, dass der jetzt noch ein paar Jahre bei Real spielt und nicht wieder irgendwo hinwechselt oder so.
Schauen wir mal.
Aber damit auch Lucas Vázquez, vielleicht sogar unser Spieler des Spieltags international.
Ah, darauf wollte ich ran aus. Ja.
So nämlich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann brauchen wir nur noch einen für die Bundesliga.
Ja, ganz klar, Robin Hack.
Ja, ne, muss er. Hacktrick. Ja, alleine wegen der Geschichte mit dem Hacktrick. Ich hätte noch Thomas Müller reingeworfen. Aber wir nehmen Robin Hack. Der hat's verdient, der hat da hart für gearbeitet. Und der war schon mal so dicht dran.
Ja, definitiv. Dann habe ich noch eine Sache. Bebau verpasst die Chance, ranzurücken an Atletico Madrid. Madrid verloren, Bebau nur unentschieden. Schade, schade, weil die Champions League, ich will die in der Champions League haben. Ich will die da drin haben.
Die sind ja auch gemacht für die Champions League. Also das Stadion, die Story, der Verein und so. Aber ich find's gut, dass du immer ein Auge auf Bilbao hast.
Und in Italien ist nichts viel weiteres passiert, außer dass heute Abend die Meisterschaft, also wir nehmen Montag auf, heute Abend die Meisterschaft entschieden werden kann. Wenn Inter Mailand gegen AC Mailand gewinnt, im Derby sind sie Meister. Also wie kann das für AC Mailand wehtun? Also wie doll?
Sehr, sehr doll, glaube ich. Also es ist ja so, dass schon seit Wochen feststeht, dass der Meister nur Inter Mailand heißen kann. Aber dass natürlich in Anführungsstrichen das Schicksal so fällt, dass es sich ausgerechnet im Mailand-Derby entscheiden kann, ist natürlich, das ist am Ende des Tages immer dieses Scriptwriting, dieses einfach Schicksal und Geschichten schreiben. Deswegen wird es doch nochmal ein bisschen mehr wehtun, als wenn Inter jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Spezia Calcio Meister
viel
geworden wäre.
Viel schlimmer geht's ja fast.
Und in Milan nur Zweiter wird.
Also viel schlimmer geht's ja fast gar nicht. Außer letzter Spieltag, du bist Erster, Inter ist Zweiter. Und du verlierst das Spiel gegen Inter und wärst am letzten Spieltag nicht Meister. Das wäre nur schlimmer. Das wäre noch schlimmer, wenn du jetzt so auch 10 Tage hintereinander irgendwie Erster gewesen wärst. Am letzten Spieltag klaut Inter dir die Tabellenführung. Aber auch das jetzt schon, das tut schon weh. Aua, aua, aua. Also wenn es so kommen würde. Aber sieht ja
Ich
sehr, sehr danach
bin
aus.
mir ziemlich sicher, ja, dass es so kommen
Ja.
wird. Witzigerweise, Inter ist es 2000, 2001 tatsächlich mal passiert. Zwar nicht gegen Milan direkt, aber sie sind als Tabellenführer in den letzten Spieltag gegangen und haben dann 2-0 bei Lazio verloren und sind dadurch nicht Meister geworden.
Bitte. Bitte, bitte,
Gibt
bitte.
es legendäre Bilder vom dicken Ronaldo, wie er völlig konsterniert auf der Auswechselbank sitzt.
Bitte. So, wir beiden Süßen müssen noch die Bundesliga tippen.
Stimmt, wir haben keinen Champions League zwischendrin, also müssen wir Bundesliga tippen. Keine Donnerstagsfolge. Dann hau raus. Hast du es
Ja,
auf?
Bochum-Hoffenheim.
Och, scheiße. Wirklich, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr zu tippen, ne? Erstes Spiel Bochum-Hoffenheim.
Rhein und Hoffenheim.
Wirklich?
Ja.
Boah, nee, 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 nee.
War ja
Warte,
letztens
warte, warte,
wieder.
warte. Boah, schwierig. Das ist in Bochum, das
Ja.
Spiel? 3-1 Bochum.
Okay. Bayern gegen Eintracht.
5-1 Bayern.
2-0 Bayern. Leipzig gegen Dortmund.
2-1 Leipzig.
3-1 Dortmund. Und keiner weiß warum. Freiburg-Wolfsburg.
2-1 Freiburg.
2-0. Augsburg-Bremen.
Boah, schwer, 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 schwer. 2-2.
Nee, 3-0 Augsburg.
Ich hoffe.
Leverkusen-Stuttgart.
Oh, underrated game. Ist das das
Ja.
Topspiel? Boah, ganz geil. Schwierig. Bold Prediction 2-1 Stuttgart.
Nee, 2-1 Leverkusen. Nee, 4-3 Leverkusen.
Starker Tipp.
Gladbach-Union.
1-1.
Ja, gehe ich mit. Fühle ich gar nichts zu. Mainz gegen
Nee.
Köln.
Boah, das ist extrem wichtig. Ist in Mainz,
Ja.
ja, ne? Schwer, sag mal.
2-0 Mainz.
Glaube ich auch. Ich glaube, Mainz gewinnt. Geh mit.
Darmstadt-Heidenheim.
0-4.
Ah,
Also 4-0 Heidenheim.
0-2.
Ich brauch Scorer bei Kleindienst und Beste.
Okay. Damit sind wir am Ende, ne?
Yes! Stunde 15 geht noch für eine Doppel.
Doppelfolge, ja. Ich habe auch immer ein
Folge
bisschen
in
Tempo
Anführungsstrichen.
gemacht. Weil ich muss hier gleich auch frühstücken und an Strand. Die Sonne scheint.
Ja, dann ab an Strand, dann noch. Wo warst du? Lissabon. Lissabon, du bist schon umgezogen.
Ja.
Dann genieß Lissabon noch. Wir sehen uns die Tage. Wir hören uns nächsten Montag wieder bei der Bundesrasenschau. Und damit würde ich sagen, reingehauen.
Reingehauen.